Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast
Lass mal.
Politik und
Gesellschaft
von und für Jugendliche.
Es ist Urlaubszeit. Anouk und Max sind im wohlverdienten Urlaub und wir haben heute aber ein Thema, was so aktuell ist, dass wir beschlossen haben, dass wir nicht mehr warten wollen und dass ich das Interview heute alleine führe. Es geht nämlich um die Europawahlen und die Neuwahlen in Frankreich. Zusammen mit einem ganz tollen Gast schauen wir uns die Ergebnisse genauer an und suchen die Gründe für diese Wahlergebnisse. Wir freuen uns sehr, wir haben einen ganz tollen Gast heute hier im Studio, und zwar Dr. Stefan Lutzenberger. Er ist Studienleiter an der Europäischen Akademie in Otzenhausen. Hallo.
Hallo, Julian.
Könnten Sie sich und die Arbeit der Europäischen Akademie in Otzenhausen vielleicht etwas genauer vorstellen?
Sehr gerne. Also ich bin seit April 2024 erst bei der Europäischen Akademie Otzenhausen als Studienleiter für europapolitische Jugendbildung. Ich bin selber promovierter Politikwissenschaftler und habe auch lange Zeit in Frankreich studiert, daher auch dieses Interesse an den deutsch-französischen Beziehungen und an Europa. Kurz zur Europäischen Akademie Otzenhausen vielleicht. Die Europäische Akademie feiert dieses Jahr tatsächlich ihr 70-jähriges Bestehen. Und Aufgabe der EAO oder auch Gründungsidee ein bisschen war, dass man Bildung durch Bildung Leute zusammenbringt, ganz verschiedene Gruppen, Schüler, Studenten, aber auch die breite Öffentlichkeit und dadurch die europäische Einigung auch ein bisschen vorantreibt.
Wieso ist es so wichtig, sich für die Europäische Union einzusetzen, zum Beispiel so wie Sie es machen in der Akademie, aber auch zum Beispiel übers Wählen gehen?
Ja, weil wir einfach in einer Zeit leben, würde ich sagen, die relativ viel geprägt ist von Krisen. Und diese Krisen können wir nicht im nationalen Alleingang lösen. Also wenn wir allein an das Thema Klimawandel denken zum Beispiel, aber auch an das Thema Digitalisierung. Das sind alles Probleme, die so groß sind oder Herausforderungen, die so groß sind, dass man sie nur zusammen, glaube ich, sinnvoll angehen kann. Und da kann auf europäischer Ebene sehr viel geleistet werden, wenn der Wille dazu da ist.
Und vor kurzem fanden die Europawahlen eben statt. Da konnten die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union entscheiden, was sich in Europa tun wird, wie es vorangehen wird. Und ja, die Ergebnisse sind da. Es gab einen Rechtsruck. Erstmal kurz, was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie das Ergebnis europaweit gesehen haben?
Ja, ich würde tatsächlich fast zu diesem Wort Rechtsruck ein bisschen widersprechen wollen, weil es das Wort Ruck ist ein bisschen impliziert, dass es wirklich eine krasse Verschiebung gab im Parlament. Und wenn wir die Zusammensetzung des Parlaments angucken, dann hält sich diese Verschiebung glücklicherweise noch in Grenzen. Also ich möchte es auch nicht schönreden, aber es ist schon so, dass es auch Länder gab, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in denen eben auch die rechten Parteien wesentlich schwächer abgeschnitten haben als gedacht. Das heißt, dieses Sprechen von einem Rechtsruck ist auch ein Stück weit so eine deutsch-französische Brille. Einfach weil in Deutschland natürlich die AfD besonders stark dazugewonnen hat und auch in Frankreich das Abschneiden des Rassemblement National natürlich wirklich unerwartet hoch ausfiel.
Ja, ist auf jeden Fall wichtig zu differenzieren dann in den Fällen. Über Deutschland und Frankreich wollen wir gleich noch im Detail sprechen. Vielleicht bleiben wir erstmal noch generell bei der Europäischen Union. In welchen Ländern war das denn nicht so? Oder gab es auch entgegengesetzte Phänomene?
Ja, es gab zum Beispiel die skandinavischen Länder, wo in Finnland, glaube ich, die wahren Finnen zum Beispiel auch stark Stimmen eingebüßt haben. Auch in Spanien und Portugal fielen die Stimmen für die rechtsextremen Parteien ein bisschen weniger stark aus. Und natürlich, was auch ein Beispiel war, war der Umschwung in Polen, wo ja lange Zeit PiS an der Regierung war und das sich jetzt gedreht hat.
Also sehr durchwachsen dann.
Genau, also es gibt natürlich schon eine gewisse Konsolidierung auf der rechten Seite. Also wenn man so ein bisschen das einordnet, von 2014 angefangen, wo zum ersten Mal wirklich in großem Maßstab rechtspopulistische, europaskeptische Parteien ins Parlament eingezogen sind. 2019 dann ein großer Sprung dieser Parteien und jetzt auch nochmal Zugewinne. Aber ich würde jetzt nicht sagen, eben, dass es ein Quantensprung war oder dass es wirklich die, was ja auch befürchtet wurde vorher, dass dann vielleicht die europäische Integration an dem Punkt wirklich zu einem Ende kommt. Und das ist zum Glück nicht der Fall. Genau, das ist einfach so ein bisschen ein positiver Gedanke, den ich aus der Europawahl mitnehmen möchte, gerne. Und ich glaube auch, wenn man sich jetzt das Spitzenpersonal zum Beispiel anschaut, ich meine, Ursula von der Leyen wird jetzt mit einer, also mit einer relativ deutlichen Mehrheit auch als Kommissionspräsidentin im Amt bestätigt, Roberta Metsola auch als Parlamentspräsidentin und der neue Ratspräsident Antonio Costa. Das sind drei Persönlichkeiten, die, glaube ich, gut miteinander können und die auch wirklich proeuropäisch ausgerichtet sind. Und das hätte auch viel schlimmer kommen können.
Also Sie sehen jetzt nicht akut die europäische Demokratie in Gefahr?
Akut nicht. Mittelfristig glaube ich schon, weil gerade einfach in der Bevölkerung zum Teil in Deutschland, aber auch in Frankreich, eigentlich in allen Ländern, es ein bisschen gärt und es wirklich eine falsche Vorstellung vielleicht auch gibt davon, was was Politik leisten kann und muss. Und genau, deswegen sehe ich schon die Gefahr natürlich, dass mittelfristig die europäische Integration in Gefahr gerät. Ich glaube aber nicht so sehr, dass das im EU-Parlament passieren wird, sondern eher durch die anderen Institutionen, also durch den Rat. Wenn wir zum Beispiel jetzt nationale Regierungen haben, die in Europa nichts mehr entscheiden können, weil sie intern zerstritten sind oder weil sie mit rechtspopulistischen Parteien zu Hause kooperieren müssen, dann wird es natürlich auch schwierig, auf europäischer Ebene irgendwas voranzutreiben. Genau, und auch mit der Kommission natürlich, die Nationalstaaten ernennen die verschiedenen Kommissare. Und auch da kann der Ernennungsprozess sich dann länger hinziehen. Oder es kann sein, dass da auch schwierige Persönlichkeiten an diese Stellen kommen, an diese Posten und dadurch sich dann das Machtgefüge verschiebt.
Sehen Sie da Reformbedarf?
Ich denke langfristig auf jeden Fall, weil wir haben ja auch diese Debatte über den Erweiterungsprozess jetzt gerade. Und da ist schon klar, also dass wir wenn wir weiter mit diesem Einstimmigkeitsprinzip arbeiten im Rat zum Beispiel, dass es sehr schwierig sein wird, Kompromisse zu finden. Also je größer die EU wird und je polarisierter auch die EU wird, desto mehr müssen wir das System irgendwie reformieren, damit es handlungsfähig bleibt, ja.
Man hat es ja auch bei Orbán gesehen, der dann Teile blockiert hat.
Genau, also Orbán ist ein Beispiel und diese ganzen Rechtsstaatlichkeitsverfahren auch gegen Polen, auch gegen Ungarn, das wird, glaube ich, nicht so einfach aufhören. Und da muss man dann schon sich nochmal überlegen, sozusagen, also machen wir vielleicht ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, sowas wie differenzierte Integration, dass wir wirklich versuchen, dass wir halt nicht alle gleichzeitig dieselben Integrationsschritte machen, sondern dass bestimmte Länder zuerst zusammenarbeiten oder verstärkt zusammenarbeiten in Feldern, wo sie sich einig sind und andere Länder dann vielleicht im Anschluss daran dazukommen oder eben auch nicht. Also genau.
Also nicht unbedingt immer eine Einheitlichkeit, wenn manche Länder noch mehr Zeit brauchen sozusagen.
Das wäre jetzt meine Wunschvorstellung, aber genau, ich kann natürlich nicht sagen, ob das eintreten wird. Aber ich glaube, das ist so eine realistische Möglichkeit, wie man auch vielleicht es schaffen kann, dass die Leute wieder ein bisschen mehr Verständnis für dieses Projekt Europa aufbringen. Weil ich glaube, wenn die Bürgerinnen und Bürger sehen, dass da irgendwie gemauschelt wird oder das Gefühl haben, dass gemauschelt wird und dass irgendwie Staaten irgendwie da zusammenarbeiten, obwohl sie da eigentlich noch nicht dafür bereit sind. Ich glaube, dann scheitert das Projekt langfristig.
Und Sie hatten es eben schon angesprochen, das Thema Klimaschutz. Was sind Ihrer Meinung nach noch Themen, die jetzt erstmal wichtig sind zu lösen?
Ja, Klimaschutz ist schon, glaube ich, vorrangig. Das war ja interessant, weil das jetzt bei der Wahl eigentlich gar nicht mehr so die Rolle gespielt hat, jedenfalls in den Wahlbefragungen und so weiter. Da ist es ein bisschen in den Hintergrund gerückt, einfach wegen der Situation in der Ukraine auch, dass das Thema Flucht und Migration nochmal eine große Rolle gespielt hat. Und auch, was jetzt immer mehr in den Vordergrund tritt, sind einfach soziale Ungleichheiten, Inflation, und dass wir da immer mehr Leute haben, die einfach, glaube ich, Schwierigkeiten haben, einen gewissen Lebensstandard zu halten und dadurch auch anfälliger sind für Populisten.
Und dann findet natürlich diese Diskursverschiebung statt. Das glaubt, ja, Sie haben es schon angesprochen, diese Umfragen, die gesagt haben, 2019 war noch das Thema Klimaschutz das Wichtigste bei den europäischen Wahlen. Und jetzt ist es laut Befragung die Migration und die Sicherheit, also schon ein ziemlicher Schwerpunktwechsel über die letzten Jahre. Die Gründe haben wir eigentlich schon angesprochen. Dann können wir eigentlich direkt weitergehen zum nächsten Punkt. Und zwar geht es um die 16- bis 24-Jährige. Erstmals dürfen ja bei dieser Europawahl, zumindest in Deutschland, 16-Jährige auch schon wählen. Und da hat es natürlich auch Verschiebungen gegeben. Wir haben darüber auch eine Folge gemacht, ob man generell schon ab 16 wählen sollte, ob das eine gute Idee ist. Und jetzt haben wir die Ergebnisse vorliegen in dieser Altersgruppe von den 16- bis 24-Jährigen. Und zwar kommen da die AfD und die CDU jeweils auf 17%. Überrascht Sie das Ergebnis?
In dem Ausmaß ja, weil ich es immer noch bedenklich finde, gerade wenn man jetzt an die Skandale denkt, die um den Spitzenkandidaten der AfD, Maximilian Krah, die es da vorher gab, dass dann trotzdem so viele Leute bereit sind, eben für so eine Partei zu wählen, wundert mich erstmal. Also dazu sagen, man ist nicht überrascht, wäre jetzt falsch. Aber ich glaube halt, dass das vor allen Dingen zeigt, dass der Wunsch nach Veränderung da ist. Also, dass irgendwie so ein bisschen eine Unzufriedenheit, vor allen Dingen auch mit der nationalen Politik vielleicht, mit der Ampelregierung da ist. Und dass deswegen dann eben die jungen Leute für den BSW, für die AfD oder auch für, ich meine, 22%, glaube ich, haben ja sogenannte Kleinstparteien gewählt in der Altersgruppe. Also das ist schon extrem. Und das ist aber auch eine Chance, weil ich glaube, das spiegelt so wahr, dass da so ein bisschen eine Orientierungslosigkeit da ist in dem Alter. Das heißt, die jungen Erwachsenen sind noch nicht wirklich gebunden an eine Partei. Es ist jetzt nicht wie früher, dass man irgendwie die Partei der gewählt, die auch schon die Eltern gewählt haben oder so, sondern da ist eine Offenheit da. Und ich glaube, da ist es halt extrem wichtig, dass man mit politischer Bildung ansetzt und dass man die Leute einfach aufklärt darüber, wofür welche Partei steht. Und genau, insofern finde ich das begrüßenswert wirklich, dass jetzt ab 16 gewählt wurde, einfach weil die jungen Erwachsenen sich dann schon mal mit Politik auseinandersetzen. Allerdings muss man es wirklich mit politischer Bildung eben begleiten und mit Aufklärungsarbeit in gewisser Weise und kann auch dann dieses Social Media zum Beispiel jetzt nicht nur den populistischen Parteien überlassen, aus meiner Sicht.
Also Social Media, da ist ja die große Lücke, wo vor allem die AfD zum Beispiel in Deutschland eben reingestoßen ist. Das heißt, die älteren Parteien müssten dort vor allem aktiver werden, oder?
Aus meiner Sicht schon, genau. Und ich glaube, es ist schwierig, weil jetzt natürlich die AfD da einen gewissen Vorsprung hat. Und ja, viele von den älteren Parteien das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben und erst da nichts damit zu tun haben wollten. Aber ich glaube, wenn man es so ganz ignoriert, dann kommt man nicht weiter. Auch, ich glaube, Eurobarometer hatte eine Umfrage rausgegeben. Dort haben die Jugendlichen gesagt, dass neben Wahlen sozusagen, weil die zweitwichtigste Methode, um ihrer Stimme Ausdruck zu verleihen, war Social Media. Das heißt, Social Media wird einerseits benutzt, um zu konsumieren, politische Inhalte zu konsumieren und andererseits aber auch, um selber die Meinung auszudrücken. So. Und da muss man auf jeden Fall, müssen auch die Parteien des demokratischen Spektrums, sag ich jetzt mal, da aktiver sein, als sie es jetzt sind.
Ja. Ja, die AfD ist unheimlich erfolgreich damit, dass sie den Bundestag teilweise nur als Drehort für ihre Insta- oder TikTok-Reels verwendet und eben in diesen Videos sehr, sehr stark politische Inhalte verkürzt. Sollten auch die anderen oder die entgegengesetzte politische Richtung versuchen, Inhalte zu verkürzen, um wieder näher an die Menschen ranzukommen oder die Menschen eher überzeugen zu können? Ist das ein Ansatz?
Wahrscheinlich muss sie das. Was man ja schon merkt, ist, dass die Parteien schon die Inhalte populistischer Parteien übernehmen und populistische Parteien durch diese verkürzten Inhalte sehr schnell Agenda-Setting machen können, also Themen auf die Agenda setzen, die dann die anderen Parteien, auf die die anderen Parteien nur noch reagieren können. Ich halte es ein bisschen für bedenklich tatsächlich, wenn man diesen Stil auch kopiert, weil einfach viele Themen viel zu kompliziert sind, als sie in einem 10-sekündigen Video abzuhandeln. Was jetzt an der Akademie der Fall ist, wenn dort Jugendgruppen kommen, und was auch meine Kollegen berichten, ist, dass schon die Aufmerksamkeitsspanne von Jugendlichen abgenommen hat, dass es ihnen wesentlich schwieriger fällt, sich zu konzentrieren über längere Phasen, und dass das sicherlich auch mit der Smartphone-Nutzung zusammenhängt. Trotzdem, glaube ich, wäre es jetzt ein bisschen falsch anzusetzen bei der Politik und nur zu sagen, sozusagen, okay, die Politik muss einfach noch kürzer kommunizieren und so, weil ich glaube, es gibt einfach Themen, da wird es falsch, wenn man es zu kurz formuliert. Und insofern wäre der Ansatz auch da bei mir eher nochmal, dass man sich auf die jungen Erwachsenen oder auch die Erwachsenen grundsätzlich, ich glaube, es ist ein allgemeines Problem heutzutage, dass man da nochmal ansetzt und auch wieder versucht, die Leute für längere Formate zu begeistern oder ihnen Spaß zu machen, dass man sich wirklich für ein Thema über einen längeren Zeitraum interessiert. Das wäre jetzt eher mein Ansatz. Aber es kann sein, dass wir jetzt schon diesen Punkt überschritten haben und dass es jetzt nur noch geht, um die Aufmerksamkeit zurückzugewinnen, dass man eben mit verkürzter Kommunikation arbeitet. Und wenn man die Aufmerksamkeit dann hat, dann kann man noch mal gucken, wie können wir jetzt länger, wie können wir wieder die Leute eben dazu bringen, sich länger mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Das ist ja eine sehr kontroverse Debatte, ob man das eben sich aneignen sollte, diese Kommunikationsstrategien der rechten Parteien, um wieder Aufmerksamkeit zu generieren für die anderen Parteien.
Ja, absolut. Und wie gesagt, ich glaube, es wäre jetzt der falsche Ansatz, das 1:1 zu kopieren, weil da eben auch dann viel Faktenwissen verloren geht. Aber natürlich funktioniert Social Media so, dass es über Emotionen geht. Wahrscheinlich muss man es erstmal schaffen, die Leute emotional abzuholen durch verkürzten Inhalt, ohne den verkürzten Inhalt dann, ohne dass der dadurch falsch ist. Und dann, wenn die Leute sich begeistern und wenn die Emotionen sozusagen da sind, dann kann man ein bisschen vielleicht mehr mit Fakten arbeiten und auch wissenschaftliche Hintergründe liefern. Ich glaube, es gibt schon noch das Potenzial, dass Menschen sich wieder länger für Themen interessieren. So, ich glaube, oft ist es auch so ein bisschen eine Überforderung eigentlich, diese komplette Input aus verschiedenen Bereichen, immer ganz schnell der nächste, man scrollt runter und schon ist das nächste Ding da und so. Also ich glaube, eigentlich haben viele Menschen das Bedürfnis nach mehr Ruhe und mehr Langatmigkeit in der Kommunikation.
Gibt es noch andere Faktoren außer Social Media, die bei Jugendlichen dafür sorgen, dass extreme Parteien gewählt werden?
Ich meine, es gibt 1000 Gründe wahrscheinlich warum Jugendliche populistische Parteien wählen. Aber vielleicht ist ein Grund auch tatsächlich, dass sie sehen, dass in ihrem Umfeld Dinge nicht funktionieren. Ganz konkret denke ich jetzt eben an das Thema Integration von Geflüchteten, was sicherlich in manchen Gegenden Deutschlands einfach nicht so gut funktioniert hat oder immer noch funktioniert, weil wir da plötzlich komplett durchmischte Klassen haben, die sprachlich durchmischt sind, die aber auch ethnisch und kulturell durchmischt sind und wo es natürlich viel mehr zu Reibungen kommt und zu Konflikten kommt als vorher. Und vielleicht ist das auch so ein Punkt, der dazu führt, dass der ein oder andere dann eben eine Partei wählt, die da für Veränderung scheinbar steht.
Dann schauen wir doch mal auf die nationale Ebene und wagen den Blick über die Grenze nach Frankreich. Und zwar wurde am Abend, als die Ergebnisse der Europawahl bekannt gegeben wurden, hat Präsident Macron dann direkt gesagt, okay, ich löse die Assemblée Nationale auf und verkünde Neuwahlen, weil die rechten Parteien knapp 40% zusammen bekommen hatten. Hat sie Macrons Entscheidung, Neuwahlen anzukündigen, überrascht?
Ich habe damit tatsächlich nicht gerechnet, zu dem Zeitpunkt wie wahrscheinlich keiner. Und es war ja auch oder wird von vielen Experten auch so als relativ riskantes Manöver beurteilt, einfach weil, gut, die einen sagen, sein Kalkül war vielleicht zu hoffen, dass der Rassemblement National tatsächlich dann die Wahl gewinnt, dann die Premierminister stellt und dadurch ein bisschen entzaubert wird und dann mit zumindest für die nächste Präsidentschaftswahl 2027 dann eine Kandidatin Marine Le Pen keine Chance hat. Das ist ja nicht eingetreten, dass der Rassemblement National eben die Mehrheit bekommen hat. Das andere Kalkül, das man ihm unterstellt hat, war sozusagen so eine Überrumpelungstaktik, dass vielleicht dann eben dadurch, dass der zweite Wahlgang so schnell stattfindet, dass die Leute dann eben doch wieder ihren republikanischen Reflex entwickeln und einfach für die präsidentielle Mehrheit wieder wählen, was aber auch nicht eingetreten ist. Und genau, jetzt haben wir halt so eine Situation, wo es wirklich sehr unsicher ist, sehr unklar, was passieren wird. Also es ist ein Land, in dem jetzt das so ein bisschen auseinandergedriftet ist politisch. Ja.
Wenn wir jetzt mal dieses Gedankenexperiment wagen in Deutschland, was wäre, wenn es ja jetzt nach der Europawahl Neuwahlen gegeben hätte in Deutschland? Was wäre dann passiert?
Ich denke, dass bei einer Neuwahl in Deutschland trotzdem die demokratischen Parteien weiterhin eine gewisse Zustimmung gehabt hätten. Aber ich glaube, wir hätten fast Ähnliches erlebt wie in Frankreich, dass es auch eine Verschiebung zu den Rändern gibt und ein Erstarken der Ränder. Also, dass es, dass der BSW auch im Bundestag dann auf nationaler Ebene ein relativ starkes Ergebnis erzielt hätte und die AfD natürlich auch. Und auch da wäre die Mehrheitsfindung dann oder die Koalitionsfindung sehr schwierig geworden, glaube ich. Ja.
Ist natürlich in jedem Fall ein Blick in die Glaskugel, aber ist auf jeden Fall trotzdem sehr interessant als Gedankenexperiment, das mal durchzuspielen und auch mal die Entwicklung der beiden Länder in der Europäischen Union zu vergleichen. Was bedeutet dieses Wahlergebnis in Frankreich jetzt für Deutschland, also auch für die deutsch-französischen Beziehungen?
Ich würde sagen, es ist das zweitschlimmste Wahlergebnis sozusagen. Also auf jeden Fall wäre es schlimmer gewesen, glaube ich, wenn der Rassemblement National die Mehrheit gehabt hätte, also die absolute Mehrheit mit einem Premierminister Bardella. Das wäre für die deutsch-französische Freundschaft wirklich eine große Herausforderung gewesen. Jetzt, glaube ich, können wir erstmal ein bisschen aufatmen so und trotzdem ist es natürlich die Frage, also wenn jetzt zwei Jahre Stillstand passiert und auch auf europäischer Ebene dadurch weniger vorangeht, dann kann es natürlich sein, dass wir eben 2027 bei der Präsidentschaftswahl dann doch eine Kandidatin oder eine Präsidentin Le Pen halt haben. Und das wäre auch für die deutsch-französische Freundschaft nicht gut.
Man spricht ja in den Medien oft von diesem deutsch-französischen Motor und dass da die Sorge ist, dass der in Stocken gerät.
Ich glaube halt, dass die deutsch-französische Freundschaft schon tief verankert ist in der Zivilgesellschaft, dass es da auch viele Akteure gibt, die wirklich unabhängig von der politischen Ebene gute Arbeit leisten und die das auch weiterhin machen können. Trotzdem hängt die Zivilgesellschaft ja immer von Geldern ab und europäischen Geldern, aber eben auch von Geldern der deutschen und französischen Regierung. Und wenn die politische Bereitschaft da nicht mehr da ist, dann wird es auch für diese zivilgesellschaftlichen Akteure schwierig, eng zusammenzuarbeiten.
Und wenn wir jetzt diese beiden Länder, Deutschland und Frankreich, so mal vergleichen, also in Frankreich war es natürlich nochmal deutlich extremer, der Wahlsieg bei den europäischen Wahlen des Rassemblement National. Aber auch in Deutschland hat man ja gesehen, dass die Ampelregierung schon abgestraft wurde. Gibt es denn Unterschiede zwischen dem Populismus in Deutschland und in Frankreich?
Also im Grunde denke ich, dass die Gründe sehr ähnlich sind in Deutschland und Frankreich. Also auch soziale Herausforderungen, Abstiegsängste. Was wir in Frankreich noch stärker haben, ist dieser Gegensatz Stadt-Land. Also dass wir wirklich die Hauptstadt Paris haben und dann im ländlichen Raum einfach der Rassemblement National unglaublich stark ist. Was in Deutschland schon auch vorhanden ist, aber einfach aufgrund der Bevölkerungsstruktur doch nicht so stark. Deutschland ist eher dieses Problem Ost-West eben. Und was noch so ein Unterschied in der Art und Weise des Populismus ist, ist, dass der Rassemblement National eben die letzten Jahre eher so eine Strategie der Dédiabolisation gefahren hat, also versucht hat, sich als regierungsfähig, als mehrheitsfähig darzustellen, als letztlich gar nicht so extrem, nicht so schlimm. Und die AfD hat ja eher den umgekehrten Weg, ist ja eher den umgekehrten Weg gegangen. Und da haben wir jetzt wirklich zum Teil eben Leute, die eigentlich ja einfach faschistische Aussagen treffen und die wirklich am äußersten extrem rechten Rand sind und dann auch nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes so. Und das ist auch nochmal ein Unterschied. Also der deutsche Populismus ist radikaler ein Stück weit, aktuell zumindest.
Das heißt, der Rassemblement National versucht, sich einen seriöseren Anstrich zu geben, unter anderem auch durch den Ausschluss der AfD aus der ID-Fraktion.
Auf jeden Fall, genau. Das war ein Beispiel. Und die AfD-Fraktion hat ja jetzt im Europaparlament es geschafft, sich sozusagen andere Verbündete zu suchen auch. Aber dadurch auch ein bisschen was an Power eingebüßt, würde ich sagen, weil die Fraktion, in der sie jetzt sind, sehr klein ist.
Jetzt vielleicht am Ende, würde ich sagen, wagen wir jetzt noch einfach noch einen Blick in die Zukunft. Wir haben eben schon einen kleinen Blick in die Zukunft gemacht bei der Europäischen Union. Und jetzt vielleicht auch noch so einen Blick in die Zukunft in Deutschland und in Frankreich. Wie wird es da in Zukunft weitergehen mit der Politik in Deutschland und Frankreich?
Also ich hoffe, dass wir es trotzdem schaffen, uns irgendwie zusammenzuraufen, nochmal ein bisschen die aktuellen Herausforderungen besser herauszustellen und darauf dann auch irgendwie weiter an Lösungen zu arbeiten. Aber ich glaube eigentlich, die große Herausforderung, die da ist, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, ist nicht unbedingt bessere Politik zu kommunizieren oder sonst was, was ja auch viele sagen, sondern konkret den Leuten auch klar zu machen, was Politik leisten kann und was Politik eben nicht leisten kann. Weil ich glaube, da ist so eine gewisse Lethargie bei vielen Leuten da, so eine gewisse irgendwie Unzufriedenheit generell, und die äußert sich dann eben darin, dass man die Politik als Sündenbock hernimmt und dann eben sagt, so die aktuelle Regierung ist schuld. Und das heißt, dass, wenn da meine Hypothese stimmt, dann wird es ja gar nichts ändern, wenn wir jetzt eine andere Regierung hätten. Also dann wird es so weitergehen, dass man auch eine gewisse, dass man weiterhin Widerspruch gegen die aktuelle Regierung hat und die verantwortlich macht für die großen Probleme. Und da glaube ich einfach, das Wichtigste ist, den Leuten klarzumachen, hier Politik ist wirklich eine Sache für jedermann und jede Frau. Es müssen wirklich alle sich beteiligen und irgendwie versuchen, Problemlösungen zu finden im Alltag. Und dann können wir es vielleicht auch schaffen, die großen Probleme langfristig zu lösen. Und es gibt auch keine Lösungen, die so über Nacht kommen. Also das sind alles langfristige Prozesse, also gerade jetzt Inflation, Preissteigerung und so weiter. Ich glaube, das sind Sachen, die dauern, bis das wieder sich ein bisschen einruckelt.
Das heißt, einerseits muss die Politik transparenter werden und ehrlicher kommunizieren, was sie machen kann und nicht. Und andererseits müssen wir als Gesellschaft auch die Anforderungen etwas zurückfahren.
Die Anforderungen an die Politik zurückfahren und die Anforderungen an uns selber vielleicht ein bisschen hochschrauben. Und natürlich ist es nicht jedermanns Sache, sich eben politisch zu engagieren. Und es hat auch nicht jeder die Möglichkeiten dazu. Aber ich glaube, dass man da ein bisschen vielleicht auch wegkommen muss von diesem Riesengedanken, den sich Leute von Politik machen, dass Politik eben immer heißt, ich muss in eine Partei eintreten und ich muss irgendwie jetzt große weltverändernde Lösungen vorschlagen. Und ich glaube, Politik fängt wirklich bei jedem Einzelnen an und im Umgang mit den Nachbarn, im Umgang mit eben Vereinen, sowas. Das war auch in dieser Eurobarometer-Umfrage, die ich vorhin erwähnt habe, dass eben viele Jugendliche heutzutage überhaupt nicht mehr in Vereinen sind. Also ich glaube, nur 33% haben da gesagt, sie waren letztes Jahr in einem Sportverein. Und das war noch die höchste Anzahl. Die anderen Arten von Vereinen waren alle darunter. Und das finde ich schon schade, weil da, also vielleicht kommt das auch noch als Spätfolge der Pandemie eben, dass die Leute einfach so vereinzeln. Und da wäre es wichtig, dagegen zu arbeiten, glaube ich.
Dass wir alle nochmal mehr zusammenkommen und dass dann eben auch die Politik besser funktioniert.
Das ist auch eine Aufgabe für die nationale Politik, würde ich sagen. Also da sich stärker um junge Leute kümmern, sich stärker um das Problem der Vereinsamung in der Gesellschaft kümmern. Das sind große Aufgaben, die auf jeden Fall anstehen in eigentlich allen Ländern Europas.
Das ist doch ein tolles Schlusswort. Wie kommen Jugendliche in Kontakt mit der Europäischen Akademie Otzenhausen? Was sind so aktuelle Projekte?
Das läuft oft über tatsächlich engagierte Lehrkräfte, die dann sagen, hey, das ist eine gute Sache, politische Bildung macht wirklich Sinn. Jetzt im Herbst zum Beispiel wird ein Seminar stattfinden zum Thema auch Europawahl, tatsächlich Auswertung der Europawahl. Wie geht's jetzt weiter nach der Europawahl? Mit Teilnehmern aus Deutschland, Finnland, Rumänien und der Türkei. Also es ist wirklich eine ganz durchmischte Gruppe. Unsere Idee ist ja immer so ein bisschen, dass wir eben Politik bei den Seminaren auch erlebbar machen und dass wir den Leuten zeigen, wie funktioniert eigentlich Demokratie, was bedeutet es.
Den Link zur Europäischen Akademie Otzenhausen und zum Instagram-Account findet ihr in den Shownotes. Ja, es war eine sehr, sehr interessante Diskussion. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke, Julian. Hat Spaß gemacht.
Und ihr könnt gerne den Podcast abonnieren und auch gerne mal einen Kommentar dalassen. Da freuen wir uns sehr darüber, über eine Bewertung bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Eine Produktion von Go4Marketing im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes.